die Mauer, nehmt den Besen, kehrt die Schwelle, wir reiten jetzt auf.
Lorawelle, die Hälfte des Äthers.
Ja, hallo, es ist Montagabend und du hörst die Hälfte des Äthers, wie du in diesem sehr antiken Jingle gerade gehört hast. Wir sind bei Radia, dem feministischen Tagesprogramm im Radio Lora auf 97,5 MHz. Und wie schon gesagt, ist es Montagabend und wie schon gesagt, hören wir die Hälfte des Äthers. Heute am 21. Oktober, das ist ein spezieller Tag, denn der 21. Oktober ist der Tag der feministischen Radios. Und seit 2018 gibt es eine große Vernetzung der freien feministischen Radios. Eine Vernetzung, die von der Schweiz bis nach Österreich und Deutschland reicht. Und wir werden heute bei der Hälfte des Äthers uns natürlich auch diesem Tag ein bisschen widmen, diese Sendung diesem Tag widmen. So ungefähr in 30 Minuten werdet ihr eine Sendung hören aus dem Archiv von 2021. Und vorher jetzt eine halbe Stunde ungefähr will ich euch aber ein bisschen etwas zu diesem Tag erklären. Zu dem Tag der feministischen Radios findet nämlich auch seit 2018 das Claim the Waves statt. Und auch dieses Jahr ist natürlich wieder Claim the Waves Zeit. Dieses Jahr findet es in Graz statt, in Österreich. Und Claim the Waves ist eben ein Vernetzungstreffen von all diesen freien Radios, um sich zu vernetzen und gemeinsam sich auszutauschen über wieso und wie Radio wichtig sein kann. Ja, ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich, was es denn mit diesem Tag der feministischen Radios so auf sich hat und auch mit diesem Claim the Waves.
Se acerca octubre decolonial.
Porque el 12 de octubre
no es el día de la raza. No nos descubrieron, nos colonizaron.
Este mes abrimos un espacio a las resistencias decoloniales.
Contra el extractivismo,
el saqueo
y la explotación de nuestros cuerpos territorios.
Tendremos entrevistas,
música,
programas especiales
dedicados a
la resistencia.
Porque los pueblos originarios siguen luchando contra la colonización.
Sintoniza Radio Lora por el 97,5 MHz y a través del www.lora.ch.
Auf der Webseite zum Claim the Waves steht Folgendes. Die Medienbranche ist nach wie vor eine Cis-Männer-Domäne. Laut einer Studie der ZHAW sind in der Schweiz unter 39% der Menschen, die bestimmen, was wir tagtäglich medial zu hören und sehen bekommen, Flinterpersonen, also unter 39%. Laut Pro-Quote werden in Deutschland nur 2 der 12 öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten von IntendantInnen geführt. In solchen Aufzählungen werden Menschen, die sich als trans, inter oder non-binär identifizieren, gar nicht erst mitgedacht. Chefredakteure sind meist männlich, die mediale Darstellungen von Mädchen und Frauen sind meist klischiert, viele JournalistInnen erfahren am Arbeitsplatz sexuelle Belästigung, Themen werden nach Geschlechterrollen eingeteilt. Die Liste an Gründen, feministische Berichterstattung in den Fokus zu rücken, ist lang. Freie Radios als nicht kommerzielle, offene und selbstbestimmte Medien haben sich schon immer als eine Plattform für diejenigen verstanden, deren Stimmen oft nicht gehört werden. Daher sind die Bedingungen für journalistische Flinta-Personen, also Frauen, Lesben, Inter-, Nichtbinäre und Trans-Personen, in diesen Medien zu arbeiten, bedeutend besser. Trotzdem sind auch hier patriarchale Machtstrukturen vorhanden und vor allem viele Cis-Männer hinter den Mikrofonen zu hören. 2018 haben sich mehrere freie Redaktionen zu den feministischen Radiotagen Claim the Waves in Zürich getroffen und beschlossen, sich zu vernetzen und gemeinsam den Äther am 21. Oktober zu besetzen. Feministischer Journalismus heißt für uns, dass Flinta-Personen auf eine diskriminierungsarme Art und Weise ihre Meinungen, Musik, Themen und Menschen in die Öffentlichkeit tragen, welche sonst untergehen würden. Ja, so viel steht zu diesem Claim the Waves Vernetzungstagen auf der Webseite von Claim the Waves. Und wie schon gesagt, findet jetzt gerade diese Vernetzungstage wieder statt in Graz. Und ich habe ein bisschen bei uns im Radio Lora in den Archiven gestöbert, denn es gibt diese Vernetzung und dieses Besetzen der Radios jetzt schon seit 2018. Und ich bin doch auf ein paar Beiträge gestoßen, die es sich auf jeden Fall lohnen, auch heute wieder zu senden. Deswegen kommen jetzt ein paar Rückblicke, ein paar Archivalien aus unserem Archiv. Wir springen nämlich jetzt gleich mal ins Jahr 2020 und hören uns an, wie das da so geklungen hat.
Feministische Radiotage. Warum machst du Radio?
Ich mache Radio, weil ich Radio ein sinnliches, angenehmes und kreatives Medium finde und weil ich beim Radio feministische Inhalte und kreatives Hörvergnügen miteinander verbinden kann.
Ich mache Radio, weil wir als Feministinnen viel zu sagen haben und Radio ein wichtiges Mittel ist, in die Gesellschaft zu wirken.
Ich mache Radio, weil ich feministische Botschaften über die Stadt rieseln lassen will, bis wir eine Welle werden und das Patriarchat ersäuft. Bitches.
Ja. Sie können reden, was sie wollen. Ich rappe, sind sie leise.
Und dann langsam gehen wir und enden wir den feministischen Radiotag auf Radia 97,5 MHz und hört ihr jetzt Grüße von Rojava aus Kurdistan, weil wir wollten auch, dass sie diese Kämpfe, das letzte Zeit in Radia Verbinde feministische Kämpfe, wir gesendet haben, dabei seien. Weil das ist wichtig auch. Diese Radio verbindet nicht nur freie Radios, Kämpfe und auch Personen. Dann lasse ich euch die Audios hören und dann sagen wir euch Ciao mit feministischer Musik. Guten Abend und bis bald. Leider klappt nicht mit der Aufnahme. Ich versuche wieder. Ob das kommt, aber sieht so aus, dass nicht will. Hier auch nicht.
Liebe Freundinnen vom Radio Lora, zum Tag des feministischen Radios schicken wir euch viele Grüße, viel Kraft und viel kämpferische Solidarität aus Rojava, Nord- und Ostsyrien. Wir sind im Andrea-Wolf-Institut von der Genealogie-Akademie. Und wir glauben, dass Radio ein super Mittel ist, auch um unsere Stimmen und unsere Geschichten zu verbreiten, hörbar zu machen und auch ein Mittel, um unsere Kämpfe zu verbinden.
Queremos celebrar la unión entre el feminismo y genealogía, porque consideramos que ahora estamos en una revolución mundial de las mujeres, como quiera que queramos definir ese término lo más grande posible, y es una revolución de las mujeres, es una revolución de todas las personas de abajo y queríamos dejar este pedacito de nosotras. And in this voices, in this multiple voices, in this multiple languages, we really feel the strength of woman in all its forms and definitions. And I think it's now we can all really feel all over the world, no, like this breaking with the separation that was built between women worldwide. And this is also an attempt to join our voices, to make us heard and to make us united.
Ja, ihr habt gehört, wie es geklungen hat, 2020 auch da schon, natürlich mit ein paar technischen Problemen, die es manchmal gibt bei uns im Radio Lora. Und jetzt machen wir gleich weiter mit ein paar Archivalien, nämlich auch aus 2020 vom Claim the Waves, vom Internationalen Tag der feministischen Radios. Kommen wir zu einer halben Stunde, einem Interview oder einer ein paar Infos zu Kämpfen in Brasilien. Hören wir doch gerade rein.
Voces feministas se apoderan de las ondas radiales.
Feministični glasovi grmijo na radijske valove.
Feministische Stimmen schlagen Wellen.
Denke Feminista Pella di Aferine.
La voix féministe près des ondes.
Wuschs feministes rumpen undes.
Feministlerin sesi dalgaları yaratıyor.
Feminist voices claim the waves.
Ja, und jetzt ist eine weitere Radia zu uns ins Studio gekommen. Willkommen, Sejana.
Hallo, hoi Anouk, hoi Nekane. Ich freue mich, hier wieder zu sein.
Ebenfalls.
Wir haben vorher diese Frage besprochen und geben sie jetzt an dich weiter. Was bedeutet für dich feministisches Radio?
Ja, ich glaube, es ist einfach die Stimme von uns alle. Es ist die Stimme von der Solidarität. Das ist die Stimme, die uns allen verbindet. Unsere Kämpfe, die eigentlich, es gibt nicht Frauen, es gibt Menschen, die unterdrückt werden. Es sind Flintmenschen überall auf der Welt. Und wenn wir hier über etwas, was in der Schweiz passiert, über Repression reden oder in Brasilien, wo Frauen ermordet werden auf der Straße oder vergewaltigt, Kinder werden vergewaltigt, das ist für mich nur eine einzige Sache. Und ich bin immer erstaunt und auch sehr froh, dass ihr das so gut macht und immer mit so viel Kraft und Freude, weil Freude gehört und muss immer dazu sein, nicht?
Auf jeden Fall.
Ja, dann schauen wir, wie läuft, was ist los in Brasilien?
Ja, leider ist es so, wie ich immer wieder hier erzähle, dass seit dem Impeachment von Dilma Rousseff, das war 2016, dann ist Brasilien kein demokratisches Land mehr. Wir haben nur alte, weiße Männer in der Regierung. Und diese Männer, sie sind bekannt, dass sie Frauen, schwarze Menschen, die eigentlich die Mehrheit von der Bevölkerung sind in Brasilien, unterdrücken. Und jetzt haben wir, ich sage seinen Namen nicht, aber wir wissen es, ein Faschist an der Macht. Und ja, seit dann haben wir leider keine guten Nachrichten mehr von Brasilien, die eigentlich muss ich mich selbst jetzt korrigieren, vielleicht die gute Nachricht, die ich immer wieder bekomme, kommt immer von den Frauen, von den feministischen Frauen, die dort sehr gut und sehr schön weiterkämpfen. Und heute bin ich hier, um über eine von diesen Frauen zu erzählen. Eine sehr wichtige, sehr mutige, sehr starke Frau. Und sie heißt Taliria Petrone.
Taliria Petrone, wie du gesagt hast, auch die Feministinnen, Frauen, Flint, lassen sie nicht von der Stadt diktieren oder Faschisten, Misogynen diktieren. Und wie ist für dich auch hier zu sein und diese Brücke, oder hast du auch manchmal diese Verantwortung oder wie fühlst du dich manchmal, wenn du das brechen willst? Weil was passiert dort, oder? Das oft ja. hier nicht sehen will, die Leute.
Ja, Nekane, es ist immer wieder eine große Mischung von Frustration, es heißt Traurigkeit auf eine Art, so weit weg zu sein und manchmal so diese Impotenz zu spüren. Ich möchte lieber dort sein, neben allen diesen Frauen, neben meiner Freundin und die Leute, die so stark und so mutig sind, aber gleichzeitig auch Wut und auch Freude, wie ich vorher gesagt habe, weil jedes Mal, das sagen wir auch immer wieder nicht, wenn wir auf der Straße sind, wenn wir kämpfen, wenn wir reagieren, dann fühlen wir uns stark. Und immer wenn ich auf der Straße bin oder wenn ich hier bin und etwas über Brasilien erzähle, dann fühle ich mich gut.
Ja, kämpfen ist weiterzuleben.
Ja, das oder? Ist Leben, nicht?
Ja.
Es gehört dazu und es muss immer dabei sein, sonst, was wäre sonst?
Und deswegen, oder, Radio, wie wir gesagt haben, das ist dafür ein gutes Mittel, weil dieses patriarchale, strukturelle System ist nur Sache von hier, ist weltweit und
genau.
Unsere Botschaft auch ist in dieser Welle das Gleiche, oder, intersektional, antifaschistisch, alle anti, dass wir geben wollen. Was bedeutet in Brasil Aktivistin zu sein? Wie Marielle Franco, dass du auf die offene Straße ermordet sein kannst?
Genau, immer, auch wenn ich über Brasilien erzähle oder über Marielle Franco, ich muss auch immer denken, dass das ist ein Teil der Geschichte, nicht? Das Gleiche passiert in Indien, das Gleiche passiert in so vielen Ländern, in Südamerika, in Europa auch, das müssen wir auch nicht vergessen, dass das Gleiche passiert hier leider auch. Und ja, das ist ein sehr systematisches, strukturelles Problem, nicht? Patriarchat und Gewalt an Frauen, nicht?
Einzelne Taten,
genau, unser Körper ist so für die Männer auf eine Art ein begehrbares und einfaches Ziel. Und gleichzeitig eben, es ist immer schön zu zeigen, dass es nicht so einfach ist und dass wir nicht schweigen. Und ja, es ist so, dass Marielle Franco, wie vielleicht viele schon wissen, sie wurde vor genau 2 Jahren ermordet. Sie war sehr eine wichtige, starke Parlamentarierin in Brasilien. Sie hat immer für die Frauen, für Flintpersonen, für die schwarze Bewegung und gegen die Gewalt, vor allem Gewalt an schwarze Menschen in Brasilien, nicht? Weil wir haben immer einen sehr starken Rassismus in Brasilien, inhärent in unsere strukturelle, so, es ist immer eine historische und leider systematische Realität. Es kommt seit die Zeit, dass es ist immer von der kolonialen Zeit, wo eben die schwarzen Menschen als Sklaven ins Land gebracht wurden. Und ich sage das seit sehr lang eigentlich. Ich habe immer das Gefühl, dass es so wenig eigentlich geändert hat seit dann. Sie sind wirklich immer die am wenigsten verdienen, die am meisten Gewalt erleben. Und wie wir immer auch über intersektionale Probleme und Perspektiven sprechen, die Frauen noch umso mehr, die schwarze Frauen. Und eben Taliria, sie ist eine Kollegin von Marielle. Und sie haben zusammen angefangen und sie haben damals ungefähr für die gleichen Themen gekämpft. Und nach dem Tod von Marielle, nach der Ermordung von Marielle, hat Taliria gesagt, dass sie jetzt umso stärker, umso mehr kämpfen wollte, nicht? Sie gehören zum gleichen Partei, das ist der PSOL, das ist sozialistische, die Sozialistische Partei, Partei für Sozialismus und Freiheit heißt es ganz genau. Und sie war vor 2 Jahren die meist gewählte so mit mehr Stimme gewählte Stadträtin von Niterói. Das ist eine Stadt gleich neben Rio de Janeiro. Es gehört praktisch zusammen eigentlich. Und gleich zwei Jahre danach wurde sie als Bundesabgeordneten gewählt. Was es sehr ein spezieller Fall ist, nicht, dass es so schnell in zwei Jahren von ihrer ersten Wahl ist sie jetzt in Brasilien im Parlament. Und sie bekommt jetzt ständig Morddrohung. Und sie ist dann, sie und ihre Kollegen haben dann gesagt, ja, wir sollten nicht schweigen, wir müssen das ernst nehmen. Und sie sind dann zum Parlament von Mercosul gegangen und nachher zu ONU, Vereinigten den Staaten in Genf, und sie haben dort eine Klage deponiert, nicht? Und jetzt ist es so, dass wir wollen wissen, was wir hier in Europa oder was die Politiker in auch Mercosul machen werden. Wir wissen, Marielle wurde ermordet auf der Straße mit 8 Schüssen. Und jetzt ist es Talíria, die die gleiche Bedrohung bekommt. Und nach so die Studien, die wir kennen über politische Gewalt, wir wissen, dass 76% von den Opfern von politischer Gewalt sind Frauen. Und ich frage mich, warum? Eigentlich, ich kehre ein bisschen diese Situation nicht. Ich frage mich, hey, warum haben die Männer so viel Angst vor den Frauen? Warum haben die Männer in der Politik, diese weiße, alte Männer, so viel Angst vor jungen, selbstbewussten, schwarzen Frauen?
Privilegien, was ist das? Privilegien zu verlieren, Macht, Herrschaft.
Können sie nicht mehr anbieten?
Ja.
Oder?
Ja.
Ich meine, das ist ein bisschen zu schwach. Das ist zu viel Vulnerabilität, meiner Meinung nach. Sie müssen immer Frauen schlagen und töten und beschimpfen, um sich stärker zu machen.
Ja, aber auch nicht nur die Männer, die Kirche. Dort, es gibt auch andere Institutionen, das viel über unsere Kontrolle, weil mit dieser Angst und so diese Macht haben können. Du hast mehrmals auch hier Situationen geschildert, wo eine 10-jährige, fast 12-jährige Mädchen das abtreiben wollte, wie die Kirche gegangen ist, das zu bremsen und dann...
Ja, genau. Aber im Moment, und wie gesagt, leider nicht nur in Brasilien, ist die Kirche ein Instrument. Mhm. Nicht? Es war sowieso immer. Das ist eine Strategie, einfach Menschen, die vielleicht schon verunsichert sind oder keine anderen Mittel, ich meine Mittel meine ich eher psychische und emotionelle Mittel, nicht, haben, um sich zu verteidigen, dass sie an diese große Macht glauben, nicht, dass sie an diese große Macht glauben müssen. Das ist eben Gott oder der Pfarrer oder eben jetzt in diese in Brasilien Neo, eben sind die evangelische Kirche jetzt. Ich habe leider den Begriff vergessen, es tut mir leid. Aber sie sind im Moment sehr stark in Brasilien und nicht nur in Brasilien. Ich habe vor kurzem einen Doc-Film gesehen und es ist auch in Ghana zum Beispiel gleich. Ganz sicher auch in anderen Ländern. Ich will jetzt nicht zitieren, wenn ich nicht genau die Daten und Informationen habe. Aber wir wissen, dass das eigentlich eine systematische Instrumentalisierung von Menschen sind mit einem klaren politischen Ziel.
Ja, dann, wie du sagst, nicht nur in Brasilien, sondern die werden auch in andere Kontexte, andere Länder. Ich hatte einen Anruf, aber leider ist nicht reingekommen, falls jemand am Anrufen ist. Einfach, wir versuchen das abzunehmen, aber hat nicht geklappt. Schon am Morgen hatten technische Probleme und sieht so aus, dass weitergehen. Wer ist Talíria Petrone? Warum diese Verfolgung?
Ja, wie ich vorher gesagt habe, sie ist eine schwarze Frau, die sehr kämpferisch unterwegs ist. Sie ist Feministin, Sozialistin, Geschichtslehrerin an der Universität von Rio de Janeiro und hat auch eine Master in sozialer Entwicklung. Sie sagt, dass durch ihre Arbeit als Lehrerin hat dann sie diese politische, sagen wir, Bedürfnis, etwas zu tun, etwas in der institutionellen Politik, in einer Partei. Und dann war PSOL für sie eine Partei, die auch wie für Maliere Franco mehr so näher war an ihre Bewegung, an ihr Engagement als Lehrerin auch in verschiedenen Favelas und in verschiedenen Communities, wie zum Beispiel San Gonzalo und Niterói. Und aus diesem Klassenzimmer, wie sie sagt, kam der Wunsch, die Gesellschaft, wie sie es erlebt hat, in der Schule als Lehrerin zu ändern. Vor allem was Rassismus anbelangt und auch was die Rechte der Frauen. Und auch für die Rechte von Flint-Personen hat sie sich deutlich positioniert. Und das sind ihre Themen. Sie war, wie gesagt, die meistgewählte Stadträtin von Niterói und 2 Jahre später war sie schon als Bundesabgeordnete in Brasilien, was ist eigentlich sehr selten passiert. Und eben, das ist auch, was ich sehr, sehr schön finde, nicht? Nach der Ermordung von Marielle sind sehr viele Frauen, die auch in der feministischen Bewegung waren, und sehr viele Frauen aus der antirassistischen Bewegung sind in der Politik gekommen. Mhm. Und sie wurden auch fast überall sehr gut gewählt. Und in Rio, in São Paulo, so die Mitstreiterin von Marielle sind jetzt in verschiedenen Bundesstädten in Brasilien in der Politik. Und jetzt, es kommen neue Wahlen dieses Jahr in Brasilien auf kommunaler Ebene. Und dort ist es auch deutlich so, dass es viel mehr Frauen jetzt als Kandidatin da sind. Und von diesen Frauen ist es auch fast die Mehrheit sind auch Frauen von der schwarzen Bewegung. In Brasilien sagt man gern die schwarze Bewegung. Sie wollen sich mit dem identifizieren und das aufzuwerten auch. Sie benötigen nicht gern so POC oder andere Begriffe. Sie wollen als schwarze Frau gesehen, anerkannt und auch so bewertet, respektiert, nicht anerkannt gesehen werden. Und ich würde gern jetzt 2 so kleine Aussage von Talira lesen, die ich finde sehr wichtig, um ihre Haltung, und politische Haltung zu zeigen. Nicht? Sie sagt zum Beispiel über ihren antirassistischen Kampf. Jetzt Zitat: Die antirassistische Perspektive muss in der täglichen politischen Praxis deutlicher werden. Für uns besteht eine untrennbare Verbindung zwischen dem antirassistischen Kampf und dem antikapitalistischen Kampf.